Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 460.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio. 11 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Axel Flemming. Guten Tag. Türkische Bodentruppen sind in die nordsyrische Region Afrin einmarschiert. Das berichten türkische Staatsmedien. Ministerpräsident Yildirim bestätigte den Beginn der Offensive. Die Region wird von Kurden kontrolliert, wurde aber in den vergangenen Tagen von Dutzenden türkischen Kampfflugzeugen bombardiert. Eine Deutsche ist im Irak zu Tode verurteilt worden, weil sie der Terrormiliz Islamischer Staat, IS, angehört haben soll. Der Angeklagte habe dem IS bei der Begehung seiner Taten geholfen und sei an einem Angriff auf irakische Sicherheitskräfte beteiligt gewesen, hieß es.
Deutschlandfunk Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Thüringen in der Mitte Deutschlands.
Von Michael Franzen.
Mein Name ist Dieter Nagel, ich bin gebürtiger Probstzeller. Wir sind hier im Haus des Volkes. Das ist das größte Bauhausdenkmal Thüringens, ein ganzes Bauhausensemble.
Probstzeller am Fuße des Thüringer Waldes statt Weimar, wo das Bauhaus gegründet wurde. Es ist kurz nach drei. Auf dem Parkplatz vor Nagels Bauhaushotel sucht ein Fuchs das Weite. In einer Stunde soll ein Bus mit Rentnern kommen, zu Kaffee und Kuchen im blauen Salon.
Die ganzen Möbel, die Stühle, die Tische, die Betten, die Nachttische, alles ist extra für dieses Haus entworfen worden.
Das Haus des Volkes steckt voller Geschichte. 1927, feierliche Übergabe durch Alfred Arndt, den Bauhausarchitekten, an Bauherr Franz Itting. Waren Brüder im Geiste, der Architekt und der Unternehmer.
Ja, das ist der große rote Saal, dieses Haus des Volkes. Und dieser Name Haus des Volkes ist ja an diese Volkshausbewegung angelehnt. So um die Jahrhundertwende, so um 1900, kam so aus den USA diese Volkshausbewegung. Also die geistige Erhöhung des Menschen fördern. Das war so das Interesse dieser Sozialreformer. Das war auch sicherlich die Inspiration, die Itting hatte.
1000 Leute fanden im roten Saal Platz. Opern wurden hier aufgeführt, Theaterstücke, Varieté-Nummern. Original Bauhaus. Selbst der rote Vorhang stammt noch aus den 30ern. Der Kinovorführraum auch.
Ja, das ist eben dieser Raum, den kann man schon fast zum Museum machen, ohne hier irgendwas zu verändern. Hier ist sehr viel alte Technik noch vorhanden. Diese alte Schalltafel hier, diese alten Ernemann-Kinomaschinen. Das ist alles noch da und funktioniert auch noch. Okay. Man kann auch mal hier hören vielleicht.
Das Haus des Volkes, es ist Nagels Hobby, seine Leidenschaft. Geld verdient er mit medizintechnischen Produkten und Dienstleistungen. Gutes Geld. Für knapp 30.000 Euro ersteigerte er bei einer Auktion das seit der Wende leerstehende Haus des Volkes.
Es war halt das Wahrzeichen von Probstzeller und eigentlich für Probstzeller ein ganz, ganz wichtiges Gebäude. Ich habe immer gehofft, es nimmt sich mal irgendjemand noch dieser Sache an und macht da wieder was draus. Aber man hat dann im Probstzeller nur noch davon geredet, dass das abgerissen werden muss, dass das eine Ruine ist. Das kann man nicht mehr erhalten und nicht mehr retten. Und die Gedanken haben sich dann nur noch darum gedreht, ja, wo kriegt man Fördermittel her, um jetzt dieses Ding abzureißen. Mit dem Erhalt dieses Gebäudes hat sich hier keiner mehr beschäftigt.
Nagel schon. Bis heute steckt er Geld, Zeit und Energie in sein Schmuckstück. Fördermittel vom Land oder dem Bund? Er winkt ab, nicht der Rede wert. Das Allermeiste hat er aus eigener Tasche bezahlt. Und was tun die Probstzeller? Lästern hinter seinem Rücken über das Raumschiff.
Schwierig. Sehr schwierig.
Okay.
schwer zu beschreiben. Sowas zu betreiben, wäre in anderen Regionen vielleicht sehr viel einfacher wie hier in dieser Gegend. Das ist einfach wirklich so. Vielleicht hat es auch was mit dieser ehemaligen Grenze zu tun und mit dieser ganzen Situation und diesen 40 Jahren Sperrgebiet, die Leute prägt. Jeder, der irgendeine Initiative selbst entwickelt hat, der ein Geschäft betrieben hat, der irgendwie selbstständig war oder ein bisschen Geld hatte, der ist ja aus diesem Sperrgebiet ausgesiedelt worden. Und da sind natürlich die Leistungsträger einfach verschwunden. Und ich denke mal, dass man das heute noch hier in der Region sehr merkt.
Nagel schaut auf seine Uhr. 3:45. Die Rentner müssten gleich da sein. Vor er aber noch das hier.
Sieht, was wir hier haben. Das ist also eine Ausstellung, die eigentlich in mehrere Räume aufgeteilt ist, in mehrere Zeitepochen aufgeteilt ist.
Ein Museum im Museum. Nagel hat es sich nicht nehmen lassen, die Lebens- und Leidensgeschichte von Franz Itting nachzuzeichnen.
Er war bei den Nationalsozialisten mehrfach inhaftiert, immer wieder auch in Schutzhaft genommen worden und immer wieder gequält worden und erpresst worden. Am Ende kam er dann sogar ins KZ Buchenwald in diesem Außenlager Bad Sulza im Steinbruch dort beschäftigt und ist eigentlich nur dort wieder rausgekommen, weil die Amerikaner diese SS-Baracken in Buchenwald bombardiert hatten und die konnten dieses Lager nicht mehr komplett bewachen und da haben die einen Teil der Häftlinge entlassen und da war er dabei und sonst hätte er dieses Lager wahrscheinlich nicht überlebt.
Da sind sie also. Die Rentner.
Dort haben wir 44 Gäste haben wir dabei.
Reiseleiterin Susanne Koll, eine gebürtige Rheinländerin, hat klare Vorstellungen vom Besuchsprogramm. Hinsetzen, bestellen. Wahlweise ein Kännchen Kaffee oder Tee. Plus Apfel- oder Pflaumenkuchen. Aber nur ein Stück.
Es wird jetzt abgassiert, aber ich denke mal, es wird sich bestimmt noch eine halbe, dreiviertel Stunde hinziehen.
Schmeckt nämlich der Kuchen.
Plus, es ist zu viel. Wir haben gut Mittag gegessen.
Nagel hat sich hinter die Rezeption gestellt, seinen Stammplatz. Er schaut auf den Computer. Zwei Hotelzimmer sind belegt. Es dürfte ein ruhiger Abend werden.
Zufrieden kann man da nicht sein. Hier könnte immer noch ganz viel mehr passieren. Aber es hat sich in den letzten Jahren und vor allen Dingen im letzten Jahr schon verbessert. Also wir sind da auf einem guten Weg, aber noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen.
Rund 50 alternative Wohnprojekte gibt es im Freistaat. Gut Kobstedt. Bis nach Erfurt in die Landeshauptstadt sind es keine 25 Kilometer. Rund 25 Leute leben auf dem Gut, verteilt auf 4 Höfe. Vom Kleinkind bis zum Rentner, alles dabei. Und mittendrin Gründer Thomas Pendorf. Zusammen mit seiner Frau und zwei Freunden wagte der 40-Jährige 2004 den Sprung ins kalte Wasser und pachtete von der evangelischen Kirche das verlassene Pfarrhaus und 9 Hektar Land.
Und wir haben ja ganz viel in Eigenleistungen und durch Nachbarschaftshilfe auch umgesetzt. Also sprich, die Dachziegel hat uns hier mit aus dem Dorf zur Verfügung gestellt. Des Weiteren haben wir Materialien halt wieder recycelt, also eine Scheune abgerissen. Dann die wiederverwertet und so ist mit wenig Geld wirklich das Objekt hier sehr schön instand gesetzt worden.
Das kann man wohl laut sagen. Das Pfarrhaus mit seinen knarzenden Dielen, die Ställe, der Laubengang, alles liebevoll renoviert.
Das ist der Grund, warum ich sie überhaupt aushalte. Eine sehr attraktive Kulturlandschaft mit dem Seeberg und den 3 Gleichen und auch durchaus noch vielen Streuobstwiesen und überschaubaren Feldern. Und hier im Norden, wenn man da mal genauer an den Horizont schaut, sieht man ja kaum noch irgendwelche Bäume, also riesige ausgeräumte Landschaften, sehr triste Landschaft. Die Biodiversität ist um 75% bisher zurückgegangen in den letzten 25 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen, was das wirklich bedeutet.
Letztens hat sich Thomas im Netz angeschaut, wie die Gegend noch vor 10 Jahren aussah. Er konnte es kaum fassen. Wo heute Agrarsteppe ist, gab es Felder, Sträucher, Bäume.
Und wenn ich dann aber hier auf unser Gelände schaue, das war ja alles mal Monokultur. Da war letztens ein Ornithologe da, also ein Vogelkundler. Und der hat hier unglaublich viele seltenste Vögel entdeckt, Pirol, Eisvogel sogar. Und wir haben ja auch ganz seltene Schmetterlinge, Wildbienen etc. Und wenn ich die Kinder hier so über unser Gelände sträuchen sehe, geht mir wirklich das Herz auf. Ich kenne die meisten Leute hier im Dorf auf jeden Fall, ja. Also man kennt sich halt, ne. Ich meine, das ist hier im Dorf auch so ein bisschen dreigeteilt, ne. Man hat ja so diese Alteingesessenen, dann so diese alternative Fraktion, sage ich mal, und dann diese neuen Dorfbewohner, die dann in dieser Neubausiedlung da sich angesiedelt haben. Und man merkt auch, das ist auch ganz klar ein klassisches Problem, dass da wenig Schnittstellen sind zwischen den verschiedenen Leuten. Und wir hier, sage ich mal, haben uns eigentlich, glaube ich, mittlerweile ganz gut mit dem Altdorf verbunden. Aber da gibt es noch eine Menge Arbeit, ja, was Integration und sowas wie eine Dorfgemeinschaft angeht.
Aufgewachsen ist Thomas in Sachsen, in einer Kleinstadt im Erzgebirge.
Ich bin das Studium dann hier nach Erfurt gekommen und irgendwann fahren wir hier durch den Thüringer Wald. Und dann sehe ich auf einmal Friedrichroda, hier 20 Kilometer von Kruppstedt entfernt ungefähr. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, Mann, ich bin ja eigentlich in meine wirkliche Heimat zurückgekehrt und fühle mich ja auch wirklich als Thüringer und bin ja auch sehr glücklich und zufrieden als Thüringer.
Über Jahrhunderte setzte sich der Freistaat aus dutzenden Herzogtümern und Grafschaften zusammen. Krieg führten nur die wenigsten, dazu waren sie zu klein. Weimars Herzog Karl August und die anderen investierten lieber in Kunst und Kultur. Mit der Zeit entstand so gesunde Konkurrenz und ein offenes Klima im Herzen Deutschlands.
Thüringen war ja schon immer im Prinzip eigentlich die Mitte Deutschlands oder des Deutschen Reiches damals. Und alles, was von Norden nach Süden wollte, ist mehr oder weniger durch Thüringen gekommen, als es in Osten, Westen gegangen ist. Und es gab immer schon einen sehr hohen Austausch und geostrategisch gesehen, ob es jetzt die Logistikzentren heute sind oder damals halt das Land der Dichter und Denker, hat man ja gesagt, ja, die ganzen Persönlichkeiten, die haben sich halt hier einfach auch angesiedelt und getroffen, weil es halt einfach so zentral ist.
Zentral gelegen ist Thüringen immer noch. Nur mit dem Unterschied, dass heute keine Schillers und Goethes mehr vorbeischauen, sondern Touristen.
Nicht immer mehr, immer höher, immer schneller. Wenn ich hier Kinder in diese Welt setzen möchte, sollen die auf jeden Fall an einem Ort leben, der probiert, Teil der Lösung zu sein. Deswegen, sage ich mal, haben wir das dann einfach auch durchgezogen. So. Weil ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht in die Stadt ziehen, irgendwie für 1.000 Euro eine kleine Mietwohnung anmieten und dann so tun, wie jetzt würde ich nicht wissen, dass das hier alles ziemlich dramatisch ändern wird, wenn nicht irgendwie Leute anfangen, was Neues zu entwickeln.
Thomas Meuer.
Ich bin in dem Verein Freunde der Thüringer Bratwurst e.V. der stellvertretende Vorsitzende und mache die operative Arbeit hier vor Ort. Und zwar am ersten deutschen Bratwurstmuseum, da stehen wir auch gerade, und zwar im schönen Holzhausen von der Landeshauptstadt Erfurt, nur 20 Minuten entfernt.
Meuer sieht man seine Liebe zu Bratwürsten an, Thüringer Bratwürsten.
Gott schütze uns vor Regen, Sturm und Wind und Bratwürsten, die nicht aus Thüringen sind.
Thüringen ist Bratwurstland. Pro Jahr werden 40.000 Tonnen verwurstet, macht etwa 450 Millionen Einzelexemplare. 80 Bratwürste ist der durchschnittliche Thüringer im Jahr.
Die Bratwurst bewegt die Leute in Thüringen schon. Es ist nicht nur Lebensmittel, Wirtschaftsgut, ist für viele auch ein Stück Thüringer Lebensart, Herzenssache, manche sagen Kulturgut. Hat natürlich was mit dieser sehr, sehr langen Geschichte der Thüringer Bratwurst zu tun. Die gibt es schon seit über 613 Jahren. Und hier in der Nähe im Arnstädter Benediktinerkloster wurde also am 20. Januar 1404 die urkundliche Ersterwähnung für die Thüringer Bratwurst verfasst.
Das ist lange her. Die Liebe zur Bratwurst geblieben.
Das ist auch ein riesen Zankapfel, ne? Also die Leute in Thüringen streiten sich unwahrscheinlich gern, mal mehr, mal weniger ernst, wer die beste Bratwurst macht. Sie müssen mal zwei Thüringer am Imbiss beobachten, ne? Und je nach Vorliebe wird natürlich gern drüber diskutiert, wie sie denn schmeckt und welches Gewürz vorschmeckt und ob man das denn genießen könnte oder nicht und so weiter. Das ist ein Riesenthema hier in Thüringen.
Grob genommen gibt es vier Gewürzregionen. Die Nordthüringer würzen mit Majoran, die Ostthüringer mit Kümmel. Die Südthüringer schwören auf Knoblauch und Muskat, die Westthüringer auf Zitrone. In Holzhausen verwenden sie eine ausgewogene Gewürzmischung. Ein bisschen von allem, so mögen sie es in Meuers Familie am liebsten.
Zwischen Dänemark und Prag liegt ein Land, das ich sehr mag. Zwischen Belgien und Budapest liegt Thüringen, das Land ohne Prominente. Im Thüringer Rezept zur winterkalten Stunde, denn der Weg zum nächsten Konsum ist so weit. Zur Winterszeit, zur Winterszeit. Thüringen, Thüringen, Thüringen ist eines von den schwierigen Bundesländern, denn es kennt ja keiner außerhalb von Thüringen. Das grüne Herz Deutschlands, seit wann sind Herzen grün? Grün vor Neid, aufgrund Bedeutungslosigkeit, grün vor Hoffnung, dass es lange Zeit so bleibt.
Ich bin Michael Franzen vom Deutschlandfunk Kultur.
Ich hatte ja gesagt, so. Heute im Deutschlandfunk KM, ne?
Ach ja, 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 ja.
Das sind Rolf und Rudolf. Rolf und Rudolf sind Brüder, Franziskanerbrüder. Als solche leben sie auf dem Hülfensberg, dem heiligen Berg des Eichsfelds im Nordwesten Thüringens.
Ja, ist ein spannender Ort hier.
Ja, das ist ja im Grunde das Mekka vom Eichsfeld. Ja, das ist so ein zentraler Wallfahrtsort vom Eichsfeld.
Schon seit Tagen schleppt Rolf eine mittelschwere Grippe mit sich herum. Der gebürtige Westfale rührt in seinem Tee. Nach Reden ist ihm eigentlich nicht zumute. Bruder Rudolf schon. Also, das Eichsfeld. Sonderfall in Thüringen, weil katholisch, im Gegensatz zum protestantischen Rest. Doch das will nicht mehr viel heißen.
Früher war die Sozialkontrolle in den kleinen Dörfern hier viel größer. Aber seit der Wende arbeiten ja die Jugendlichen und studieren meist außerhalb und bringen dann auch ein ganz anderes Klima mit nach Hause. Sie kommen traditionell noch gern zurück zur Taufe oder zur Hochzeit, weil die Verwandten hier wohnen und es noch einen gewissen religiösen Rahmen gibt, in den sie sich so hineinbegeben können. Aber ich denke, das wird sehr brüchig und es gibt immer weniger Priester, auch im Eichsfeld. Die Pfarreien werden immer größer. Ein Pfarrer hier in der Nachbarschaft hat 15 Kirchgemeinden.
Zu fünf sind sie noch im Kloster. Der jüngste, Bruder Johannes, ist 54. Rudolf und Rolf mit ihren 74 die Ältesten. Schon länger plagen die Franziskaner Nachwuchssorgen. Doch jemand wie Bruder Rudolf lässt sich dadurch nicht verrückt machen.
Es ist mehr spannend für mich. Wenn man viel herumgekommen ist, sieht man auch viele verschiedene Formen. Und ich habe viel auch mit Evangelischen und mit Andersgläubigen zu tun gehabt und habe viele Formen der Zusammenarbeit entdeckt, des Einsatzes für Gerechtigkeit, für Frieden und für arme Menschen. Also ich habe einfach zu viel andere gute Erfahrungen mit Nicht-Katholiken gemacht, um zu sagen, das schmerzt nur.
Der Franziskanermönch ist viel herumgekommen. In Frankreich hat er gelebt, in Russland, nach der Wende in Berlin-Pankow eine Suppenküche geleitet. Die Winter im Eichsfeld, sie können empfindlich kalt sein. Früher in der Preußenzeit zogen die Männer im Winter gen Westen, auf der Suche nach Arbeit. Im Sommer kehrten sie zurück. Manche, erzählt man sich, hatten eine Sommerfrau und eine für den Winter. Die Eichsfelder Frauen wiederum, alleingelassen, gewannen früh an Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein. Gute Christen waren sie alle.
Da können wir jetzt mal eben hingehen zu dem Kreuz. Ja?
Ja.
Das ist da hinten.
Es ist das Wahrzeichen des Hülfensbergs, das leuchtende Kreuz. Exakt 18,60 Meter hoch ist es. 18,60 Meter steht für das Jahr 1860, das Jahr, in dem sich die Franziskaner hier niederließen.
Das ist 1933 gebaut. Hat also zwei Diktaturen überstrahlt. Und es leuchtet dann weit ins Eichsfeld hinein, was natürlich den atheistisch-ideologisch geprägten DDR-Staat sehr geärgert hat. Es waren immer wieder auch Agenten hier, die das verbieten wollten.
Bruder Rudolf läuft los, vorbei an windschiefen Eichen und der Mariengrotte Richtung Kloster. In einem Seitenflügel brennt noch Licht. Die Gäste, natürlich. Seit Ende der 90er können Sinnsuchende am Klosterleben teilhaben. Das Eichsfeld mag zwar immer atheistischer werden, doch die Nachfrage nach einer Auszeit steigt.
Albert Camus hat mal gesagt, man kann nicht nur leben von Kreuzworträtseln, Kühlschränken und Vergnügungsparks. Eine Konsumgesellschaft macht Menschen auf Dauer auch ein bisschen langweilig, ein bisschen müde. Irgendwo ist es nicht befriedigend, wenn ich auch bis 22 Uhr jeden Sonntag noch einkaufen kann.
Es ist fast dunkel. Bruder Rudolf bleibt vom Klostereingang stehen. Manchmal tritt er vom Schlafengehen noch kurz vor die Tür. Die Stille genießen im Eichsfeld, dem hintersten Zipfel Thüringens.
Wir müssen hier nicht inhaltlich viel machen mit den Gästen, sondern nur den Ort auf sie wirken lassen.
Sie hörten eine Deutschlandrundfahrt von Michael Franzen. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2018. Das Audio zur Sendung ohne Musik finden Sie im Internet unter deutschlandfunkkultur.de und auch in unserer App DLF Audiothek.
Bayern 2 am Feiertag. Nachrichten.
Uhr, die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks. Genua. Die Bauweise der Autobahnbrücke, bei deren Einsturz gestern mindestens 42 Menschen ums Leben kamen, war schon lange umstritten. Auf einer Internetplattform für italienische Ingenieure bezeichnen Brückenexperten das Unglück deshalb als, Zitat, vorhersehbare Tragödie. Der Ingenieur der Brücke Morandi sei zwar für seine spezielle Konstruktionsweise mit Spannbeton berühmt gewesen, allerdings seien die Probleme bekannt, kritisierte ein Experte für Betonbau von der Universität Genua. Kabul. Ein Anschlag in der afghanischen Hauptstadt hat mindestens 25 Menschen das Leben gekostet. Mindestens 35 weitere sind nach offiziellen Angaben verletzt worden. Ein Selbstmordattentäter hatte sich in einem Bildungszentrum in West-Kabul in die Luft gesprengt. Das Viertel ist schiitisch geprägt. In den vergangenen Monaten gab es in Kabul und anderen Teilen Afghanistans immer wieder tödliche Anschläge gegen Schiiten. Viele der Angriffe werden der sunnitischen Terrormiliz Islamischer Staat zugeschrieben. Der IS sieht Schiiten als Ketzer an. Eggensdorf. Trotz der Sommerhitze können sich viele Obstbauern über eine gute Ernte freuen. Unter anderem gibt es in diesem Jahr besonders viele und gute Zwetschgen. Von der Obstabsatzgenossenschaft im oberfränkischen Eggensdorf hieß es, man erwarte die doppelte Menge. Außerdem startet die Ernte 3 bis 4 Wochen früher als üblich. Franken ist in Bayern das Hauptanbaugebiet. Billiger sind die Zwetschgen in diesem Jahr auch. Das Kilo kostet zwischen 1,30 Euro und 1,50 Euro. Es ist 16.04 Uhr.
Sie hören 1:1 den Talk heute mit einer Wiederholung aus dem Jahr 2009. Damals war Harry Rowohlt zu Gast. Der Übersetzer.
Zu Hause war es so furchtbar, dass ich gerne in die Schule gegangen bin. Ich war im Oberstufenchor und in der Foto-AG und in der Chemie-AG, nur damit ich so selten wie möglich zu Hause verbringen musste. Ich bin eine halbe Stunde nach dem Abitur abgehauen.
Wohin?
Nach Frankfurt, in die Lehre zu Suhrkamp.
Das heißt, Sie sind aus dem Verlegerhaus Rowohlt geflohen?
Erstmal muss man doch eine Lehre machen, oder?
Ja, ja.
Und die macht man am besten nicht im väterlichen oder brüderlichen Betrieb, sondern woanders. Und nach der Lehre bei Suhrkamp war ich dann ein Dreivierteljahr bei Rowohlt und dachte, wieso bin ich eigentlich ins Straflager gekommen? Ich habe doch niemanden umgebracht. Noch dazu eins, wo man nie begnadigt werden kann. Ich habe ja nicht irgendwie eine diffuse Abneigung gegen den Rowohlt Verlag gehabt, sondern die war absolut begründet. Bei Suhrkamp war eben das Leben schön gewesen und im Rowohlt Verlag war es die Hölle.
Was war denn da
Zum
so schlimm?
Zum Beispiel wurde wie auf dem Gutshof nach unten geduzt und nach oben gesiezt. Frauen durften keine Hosen tragen, Männer keine Jeans und so. Das war wilhelminisch.
Was hatten Sie damals, als Sie so 20, 25 waren, was hatten Sie für Träume vom Leben? Was haben Sie gedacht, was aus Ihnen mal wird?
Gar nichts, denke ich bis heute nicht. Ich wusste nur, was ich nicht machen will, und zwar in Rheinbeek bei Hamburg im Rowohlt Verlag versauern. Das hatte ich ja nun erlebt. Und ich habe auch erlebt, was aus den Leuten geworden ist. Neulich an einer roten Fußgängerampel fragte mich ein mir unbekannter älterer Herr, na, wie läuft's? Und ich habe gesagt, recht gut und selbst. Und er hat gesagt, ich bin jetzt seit 25 Jahren bei Rowohlt. Und da ist mir plötzlich, da hatte ich ein Satori, ein kleines Aha-Erlebnis. Und ich habe mir gesagt, eigentlich, ich beschwere mich immer darüber, dass die Leute mich fragen, haben Sie was mit Rowohlt Verlag zu tun? Und ich kann dann mit Recht antworten, nein. Viel schlimmer ist es, wenn einen niemand fragt, ob man was mit dem Rowohlt Verlag zu tun hat, aber man hat was mit ihm zu tun.
Herr Rowohlt, wie ging's denn los mit dem Übersetzen? Wie haben Sie es gelernt und womit fing das an?
Ich habe das nicht gelernt. Als ich in New York wohnte, habe ich auf dem Weg zur Arbeit in der Bleecker Street in einer Buchhandlung im Schaufenster das Buch »The Last Man Alive« von Alexander Sutherland Neal und habe mir das gekauft und mit großem Genuss gelesen und meinem Brüderchen Heinrich Maria Ledig Rowohlt geschrieben, ob es ihm am Ende gar entgangen sein sollte, dass von seinem Bestsellerautor Neal nicht nur Bücher über Göhren, sondern auch eins für Göhren erschienen ist. Und da schrieb er mir zurück, das sei ihm keineswegs entgangen, es sei aber leider unübersetzbar, weil da lauter amerikanischer Gangster-Slang drin vorkomme. Und da habe ich gefragt, ob ich vielleicht mal darf, und ich habe mir ein Wörterbuch des Rotwelschen besorgt und die entsprechenden Sachen eben aus dem Rotwelschen gemacht. Fritz Wächter, Friedrich Karl Wächter, der es illustriert hat, hatte gesagt, ich soll das doch einfach erfinden, aber dazu ist mir die deutsche Sprache zu heilig. Da kann man ja auch auf Sachen, auf Wörter zurückgreifen, die es durchaus schon gibt. Und Die grüne Wolke war dann das erste Kinderbuch, das es je in die Spiegel-Bestsellerliste geschafft hat. Und wenn ich von den Angehörigen einer ganz bestimmten Generation gesagt kriege, verfatz dich, dann weiß ich, die haben Die grüne Wolke gelesen. Und das ist natürlich der Traum jedes Übersetzers.
Das ist also Rotwelsch?
Ja.
Was ist denn Rotwelsch?
Eine leider so gut wie ausgestorbene Gaunersprache, die über den Weg des Jiddischen größtenteils aus dem Hebräischen kommt. Man wollte eben nicht verstanden werden.
Dann kam Puderbär. Wie kam es denn dazu? Das gab es ja schon sehr, sehr lange in der Übersetzung.
Ja.
Ein Kinderbuch aus den, glaube ich, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Warum haben Sie es denn nochmal übersetzt?
Weil der Cecilie Dressler Verlag das von mir wollte und ich kannte das Original nicht und habe gesagt, das ist doch aber wunderbar übersetzt, die Übersetzung, mit der ich aufgewachsen bin, die meine Mutter mir, als ich 3 Jahre alt war, vorgelesen hat. Und dann habe ich das Original gelesen und einen Schreck gekriegt und war dann zutiefst motiviert. Ein Beispiel, welches ich immer wieder nenne, im Original steht Bother said Pooh und in der alten Übersetzung heißt das auf Deutsch verflixt jammerte Pooh. Und verflixt ist ein Wort, das ich nicht leiden kann, weil es bedeutet, dass der Sprecher sich nicht traut, verflucht zu sagen. Und sad heißt weit und breit nicht jammerte. Und außerdem kann man das Wort verflixt gar nicht jammern. Jammern Sie mal verflixt, es geht einfach nicht. Und bei mir heißt das wörtlich und wortgetreu, so ein Mist, sagte Puh.
Was ist denn so erstrebenswert am Beruf des Übersetzers? Ist es nicht undankbar? Ist es nicht so ein bisschen wie der Beruf?
Man wird in der Tat nicht wahrgenommen und wenn doch von der lieben Rezensentenschaft, dann weil die sich wichtig machen will und einem irgendeinen Fehler nachweist. Und man kriegt sowieso kein Geld, nee. Der große Walter Bölich hat gesagt, wer behauptet, vom Übersetzen leben zu können, lügt oder schludert. Und deshalb mache ich natürlich auch noch das eine oder andere.
Also, die Bezahlung ist schlecht. Wird man denn eigentlich pro Wort oder pro Seite oder pro Buch bezahlt? Oder können Sie es nicht sagen?
Das ist von Verlag zu Verlag verschieden. Am schlechtesten wird man bei Suhrkamp Insel bezahlt. Aber dann gibt es natürlich manchmal, wenn man Glück hat, Umsatzbeteiligungen und sowas.
Also man muss ja wahrscheinlich als Übersetzer vieles, wahrscheinlich oft auch alles annehmen. Kann man denn aus Rache Nein. auch in schlechtem Stil übersetzen, wenn man ein Buch nicht mag?
Also ich brauche inzwischen nicht mehr alles anzunehmen. Ich habe jetzt 150 Bücher, 9 Theaterstücke und einen Film übersetzt und ich brauche nicht mehr alles anzunehmen.
Na, Sie haben Glück, aber Ihre Kollegen?
Die könnten sich ja auch mit ihren ersten 50 einen solchen Namen gemacht haben, dass sie nicht mehr alles annehmen müssen. Verleger Haftmanns hat mal ein Rundschreiben an seine Autoren und Übersetzer geschickt, ob sie bereit wären, auf Lesereise zu gehen und wenn ja, für wie viel? Und da war ich dann bereit und das habe ich dann gemacht. Meine allererste Lesung war in Aachen. Das werde ich Aachen nie vergessen. Und ich war so gerührt, das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, und ich war so gerührt, dass da lauter Leute hinkamen und sogar Eintritt bezahlt haben, dass ich 5,5 Stunden gelesen habe.
Gibt es andere neue Hobbys, Interessen, die Sie erst in den letzten Jahren entwickelt haben?
Nein, ich verstehe auch Menschen nicht, die ein Hobby haben. Ich bin froh, wenn ich zum Lesen komme, aber als Hobby würde ich das nicht bezeichnen. Außerdem habe ich den New Yorker abonniert und deshalb bin ich sehr froh darüber, dass ich so viel Eisenbahn fahre, weil ich ihn sonst nie lesen könnte, weil ich ja zu Hause was tun muss. In der Eisenbahn New Yorker zu lesen ist fast so statusförderlich wie mit Rotstift Fahnenkorrektur zu lesen. Und das Allerschärfste ist, was ich aber leider nicht mache, ist natürlich in der Eisenbahn Partituren lesen und sich dazu leise wiegen.
Haben Sie noch einen Lesetipp für uns?
Oh, ausgerechnet. Alles von Erich Mühsam. Zu Unrecht vergessen und einer der Väter der Münchner Räterepublik. Übrigens das erste Mal Frauenwahlrecht in Deutschland, das ist in Bayern 4 oder 5 Tage vorher ausgeübt worden. Mit dem Erfolg, dass als allererstes die Räterepublik wieder abgewählt wurde. Weil die Damen sich natürlich gesagt haben, ich bin doch nicht blöd und wähle USPD.
Bei uns zu Gast war heute Harry Rowohlt, Übersetzer. Ich sage vielen Dank fürs Kommen.
Ich habe zu danken.
Eine Wiederholung des Gesprächs mit dem 2015 verstorbenen Harry Rowohlt.